Ingressive präsentiert das Magnus-Archiv. Episode 61 Standspur.
Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich das aufnehme, oder?
Tun Sie sich keinen Zwang an.
In Ordnung.
Sie wissen natürlich, dass wenn jemand anderes das hier hört...
Werden Sie mich verhaften?
Nein.
Okay. Sie sind also hier, um eine der Kassetten abzuliefern. Von Basera. Die Aufnahmen von Gertrude. Also, kann ich sie haben? Bitte?
Überlege ich mir noch.
Ach so, ich dachte, Sie brauchen mich, um sie zu überprüfen.
Sie wollen es nicht kapieren, oder?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen folgen kann.
Warum Basira Ihnen die Kassetten gegeben hat?
Sie wollte meine Hilfe. Sie haben keinen Kassettenrekorder auf dem Revier.
Sie dachte, Sie wären es gewesen.
Was?
Ja, das dachten wir beide.
Einen Moment. Sie dachten, ich hätte Gertrude umgebracht.
Ja.
Was? Warum?
Schauen Sie sich doch mal an. Sie sind besessen von der ganzen Sache. Verdammt schreckhaft. Und Sie sind die einzige Person, die von Ihrem Tod profitiert hat.
Ich war es nicht.
Ja, weiß ich. Ich habe die IT endlich dazu gebracht, das Material der Überwachungskameras zu fixen, für die Woche, in der Frau Robinson verschwunden ist. Es gibt keine Kameras im Archiv, aber wir haben jede Menge Material von Ihnen. Wir haben Ihre Bewegungen für die ganze Woche untersucht und Sie haben sie nicht umgebracht.
Ich weiß nicht, was hat das mit den Kassetten zu tun?
Wir hatten nicht genug, um sie festzunehmen. Basira war besorgt, Sie könnten untertauchen.
Also, was? Sie haben mich mit ein paar Kassetten versorgt, damit ich nicht verschwinde?
Ja, genau.
Und jetzt wissen Sie, dass ich unschuldig bin.
Wenn es nach mir ginge, würde ich Ihnen den Zugang abdrehen. Aber Basira ist nett. Sie mag sie. Keine Ahnung warum. Vielleicht gibt sie Ihnen weitere Kassetten, aber das geht mich nichts an. Ich lasse da die Finger von.
Nun, danke, Detective Tonner.
Daisy.
Vielen Dank, Daisy.
Gern geschehen.
Wenn es Ihnen, dir, nichts ausmacht, wie lange bist du schon eine 31erin?
Es macht mir was aus. 14 Jahre.
Ich nehme nicht an, dass du eine Aussage abgeben möchtest.
Worüber?
Was immer du willst. 14 Jahre. Da muss man schon einiges an paranormalen Dingen gesehen haben.
Und du willst jetzt, dass ich dir davon erzähle?
Ich...
Okay.
Ja. Was?
Okay. Ich werde eine Aussage darüber machen, wie ich mein erstes Formular 31 bekommen habe. Du siehst überrascht aus.
Ich meine, ich habe hauptsächlich aus reiner Formalität gefragt. Laut Basera bist du nicht gerade der gesprächige Typ.
Vielleicht habe ich einfach gerade gute Laune.
Richtig. Soll ich Ihnen unsere Vertraulichkeitsrichtlinien erläutern?
Nein. Solange du meine Vertraulichkeitsrichtlinie verstehst, wenn das herauskommt, breche ich dir sämtliche Knochen.
Da gibt's Schlimmeres, was Ihnen passieren könnte.
Wie bitte?
Nichts. Aussage von Kommissarin Alice Daisy Tonner von der Londoner Polizei. Worum geht es denn?
Verkehrskontrolle eines Lieferwagens auf der M6 bei Preston am Nachmittag des 24. Juli 2002.
Aufnahme direkt durch das Objekt, 1. Dezember 2016. Aussage beginnt.
Das war vor langer Zeit. Ich war seit 2 Jahren bei der Polizei. Damals war ich noch nicht einmal in London. Ich war in Lancashire bei der Straßenüberwachung stationiert. Das war bevor die Highways Agency die meisten Routinearbeiten übernommen hat, also gab es eine Menge zu tun. Nichts davon machte wirklich Spaß. Aber es musste eben getan werden. Am liebsten habe ich betrunkene Fahrer festgenommen. Ich habe immer gehofft, dass sie den Alkoholtest verweigern und mir vielleicht sogar versuchen, einen Schlag zu verpassen. Es gibt nichts Lustigeres als ein betrunkenes Arschloch, das versucht, sich seiner eigenen Verhaftung zu entziehen. Normalerweise war ich mit Isaac Masters unterwegs. Er arbeitete schon viel länger dort als ich und war sogar noch strenger. Ich weiß auch warum. Er versuchte, ein guter Polizist zu sein, jedem eine faire Chance zu geben, aber man sieht viele Unfälle. Es gibt nicht viel Schlimmeres auf der Welt als einen wirklich schlimmen Autounfall. Das macht einen fertig. Man geht hart mit Leuten ins Gericht, die die Straße nicht respektieren. Und davon gibt es viele. Es regnete an diesem Tag. Es war ein starker, peitschender Regen, bei dem man nichts mehr anderes hören konnte. Er prasselte aufs Dach, als ob jemand darauf springen würde. Zack und ich standen auf einem Rastplatz. Wir beobachteten den Verkehr und versuchten, einen Kaffee zu trinken. Wir hatten ihn vor ein paar Kilometern an einer Tankstelle geholt, aber es waren diese Styroporbecher ohne Deckel. Und als wir wieder beim Auto waren, hatte es so viel hineingeregnet, dass wir nur 2 Becher mit kalter Brühe hatten. Wir hatten also beide ziemlich schlechte Laune. Es war vielleicht 1 Uhr nachmittags, aber das hat man nicht bemerkt. Die Wolken ließen keine Sonne durch und alles sah grau, nass und leblos aus. Wir konnten uns nicht einmal unterhalten, weil der Regen so laut aufs Dach prasselte. Und so saßen wir schweigend da und tranken lauwarme Brühe. Auf der Autobahn war es ruhiger als sonst. An einem Mittwochnachmittag ist nicht viel Verkehr, aber der Regen bringt normalerweise Leute dazu, das Auto zu nehmen. An diesem Tag war die Straße trotzdem ziemlich leer. Alle schienen wegen des Regens vorsichtig zu fahren, was ebenfalls nicht normal war. Und ich war hin und her gerissen. Ein Teil von mir wollte irgendeinen Idioten ausfindig machen, an dem ich meine schlechte Laune auslassen konnte. Während der andere Teil von mir nicht noch nasser werden wollte, als ich es ohnehin schon war. Es sah so aus, als hätte ich sowieso keine Wahl. Zumindest nicht, bis ich den Lieferwagen sah. Es war ein verbeulter alter Citroën C15. Auf der Seite stand etwas geschrieben, aber durch den Regen konnte ich es nicht genau erkennen. Er war entweder sehr schmutzig oder in einem scheußlichen Grau gestrichen. Das Wichtigste ist, dass er etwa 40 km/h fuhr. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 110. Eigentlich gibt es auf der Autobahn keine Mindestgeschwindigkeit, aber der Lieferwagen zeigte keinerlei Anzeichen für eine Beschleunigung. Das war irgendwie seltsam. Wir hatten also genug Grund, ihn anzuhalten, wenn wir wollten. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihn fahren lassen sollte oder nicht, aber Zack hatte seine Entscheidung bereits getroffen. Er saß am Steuer und schaltete die Scheinwerfer ein, als wir dem Van hinterherfuhren. Der Wagen kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Die Scheinwerfer, die wegen des Regens eingeschaltet worden waren, erloschen. Und dann wartete er einfach. Zack war als erster draußen. Der Regen war so dicht, dass er seine Taschenlampe nehmen musste, um richtig sehen zu können. Das Licht fiel auf den Lieferwagen und ich konnte sehen, wie Rost um die Kanten der Karosserie kroch. Wir gingen zur Fahrerseite. Innen konnte ich dunkle Gestalten sehen, aber sie bewegten sich nicht. Aus der Nähe konnte ich den Namen auf der Seite des Vans lesen. Recon and Hope Deliveries. Er war mit einer dicken Schicht aus Dreck bedeckt, die der Regen nicht ganz abwaschen konnte. Zack klopfte an die Tür und sie öffnete sich. Der Mann, der ausstieg, sah normal aus. So normal, dass ich mich heute nicht mehr wirklich an sein Gesicht erinnern kann. Er sagte, sein Name sei Tom. Ich habe seinen Führerschein nicht gesehen, also kenne ich seinen Nachnamen nicht. Auf der anderen Seite kletterten 2 Männer heraus. Die waren riesig. Harte Gesichter wie ein paar alter Steinstatuen. Sie hatten Overalls und Schiebermützen an. Sie fragten, was los sei, und sprachen hin und her in einem komischen Akzent, der so breit und unecht klang, dass ich dachte, sie würden uns verarschen. Ich wollte ihnen gerade die Meinung geigen, als ich von einem Geräusch abgelenkt wurde. Zack hatte sich mit Tom unterhalten, der irgendeine fade Erklärung für sein langsames Fahren abgegeben hatte. Vorsicht, starker Regen, leere Straßen, all dieser Mist. Sie hörten das Geräusch auch und er hielt mitten im Satz inne, um zu mir rüberzuschauen. Aus dem hinteren Teil des Wagens war ein Stöhnen zu hören. Es hörte sich an wie ein Schmerzensstöhnen, aber langgezogen. Es dauerte fast eine ganze Minute und klang, ich weiß nicht, irgendwie melodisch. sah Tom und die Typen mit Sprachstörung an, aber die verzogen keine Miene. Zack packte Tom fest am Arm, führte ihn zu den hinteren Türen des Wagens und verlangte, dass er sie öffnete. Er wehrte sich nicht, nickte nur und holte einen Schlüsselbund raus. Er steckte einen der Schlüssel davon in die Tür, drehte ihn und der Lieferwagen öffnete sich. Ich sah, dass die beiden großen Kerle neben uns aufgetaucht waren, also machte ich mich auf Ärger gefasst, aber ich hätte auf keinen Fall damit gerechnet, was da drin war. Es war ein Sarg. Ein alter, hölzerner Sarg. Uneben und unlackiert. Ich konnte Splitter sehen, wo die Nägel schlecht eingeschlagen worden waren. Um den Sarg war eine dicke Metallkette gewickelt, die in einem schweren Vorhängeschloss endete. Das seltsame Stöhnen kam aus seinem Inneren. Es war das einzige Geräusch, das wir durch den starken Regen hören konnten. Ich spannte mich an und griff nach meinem Schlagstock. Wenn diese Leute Kidnapper oder Schlimmeres waren, steckten wir in großen Schwierigkeiten. Ich war bereit für einen Kampf. Aber sie standen einfach nur da, bewegten sich nicht und starrten uns an. Alles. Situation fühlte sich falsch an. Ich sah zu Zack hinüber. Er schien das Gleiche zu denken. Er schaute zu den beiden Männern in Overalls und sagte ihnen, sie sollten den Sarg herausholen. Dann schaute er zu Tom hinüber und fragte ihn, ob er einen Schlüssel für das Vorhängeschloss hätte. Der Mann, der sich Tom nannte, griff in seine Jacke, zog einen großen Eisenschlüssel heraus und reichte ihm meinen Partner. Er sah nicht so aus wie die anderen Schlüssel. Ich wollte zurück zum Auto gehen und Verstärkung anfordern, aber Zack war ranghöher und wenn er meinte, wir sollten zuerst den Sarg öffnen, dann würde ich ihn in seinem Vorhaben unterstützen. Zack nahm den Schlüssel und ging auf den Sarg zu, der jetzt auf dem nassen Asphalt lag und nur von den Scheinwerfern unseres Autos beleuchtet wurde. Das Stöhnen war jetzt lauter und übertönte fast das Geräusch des Regens. Wasser hatte begonnen, an den Seiten hinunterzufließen, aber sonst rührte sich nichts. Als er näher kam, konnte ich sehen, dass die Worte "nicht öffnen" in den Deckel eingeritzt waren. Mein Partner schien ihnen jedoch keine Beachtung zu schenken. Er steckte den Schlüssel vorsichtig in das Schloss, wobei er leicht zusammenzuckte, als er das Metall berührte, und drehte ihn um. Das Schloss schnappte auf und die Kette löste sich, als wäre sie mit einer Feder gespannt gewesen. Sie peitschte heftig herum und Zack sprang zurück, rutschte aus und fiel auf den Rücken. Ich hob meinen Schlagstock, nur für den Fall, dass die Fremden eine Bewegung machen würden, aber sie waren regungslos. Das Stöhnen hatte aufgehört. Das einzige Geräusch war das Knarren der Scharniere, als sich der Deckel des Sarges zu bewegen begann. Es geschah langsam. Der Spalt erschien zunächst nur als Riss, bevor er sich schließlich ganz öffnete. Zuerst war es zu dunkel, um zu sehen, was sich darin befand, aber als ich mit meiner Taschenlampe hineinleuchtete, hörte ich Zack nach Luft schnappen. Ich glaube, das Gleiche habe ich auch gemacht. Im Inneren des Holzsarges befand sich eine Treppe. Sie führte nach unten, offenbar in den Boden hinein und schien so tief zu gehen, wie ich nur sehen konnte. Die Stufen waren steil und aus etwas herausgearbeitet, das wie massiver Stein aussah. Und das Gestein, aus dem die Wände bestanden, passte nicht zu dem nassen Asphalt um uns herum oder zu all der Erde, die sich darunter befunden haben musste. Es war völlig unmöglich. Ich versuchte, Tom oder seine Begleiter danach zu fragen. Ich schrie sie an, um ihr zu erklären, was zum Teufel los war, aber sie standen einfach nur da und starrten es an. Also schlug ich einen von ihnen mit meinem Schlagstock. Es war einer der großen Männer in Overalls, aber ich bin mir nicht sicher, welcher es war. Es war, als würde ich gegen eine massive Wand schlagen. Ein Schmerz zuckte durch meine Hand und ich ließ die einzige Waffe fallen, die ich hatte. Aber selbst danach stand der Typ nur da und starrte auf den Sarg. Hinter mir konnte ich eine Bewegung hören. Ich drehte mich um und sah, wie Isaac in den Sarg stieg. Seine Taschenlampe leuchtete in den Hohlraum darunter. Er war bereits bis zur Hüfte verschwunden und er hatte einen Gesichtsausdruck, wie ich ihn noch nie vorher gesehen habe. Entspannt, als würde er schlafen. Ich lief nach ihm, wollte hinlaufen, aber ich spürte, wie sich eine riesige Hand auf meine Schulter legte. Ich packte sie mit meinem guten Arm und versuchte ihr zu entkommen, aber der Griff war zu stark. Und die Textur des Fleisches war wie Hartgummi. Also konnte ich nur zusehen, wie mein Partner weiter in die Erde hinabstieg, auf Stufen, die es nicht geben konnte. Nach ein paar Sekunden konnte ich ihn nicht mehr sehen. Ich erwartete, etwas zu hören. Schreie, einen Schrei, irgendwas! Aber Da war nur der Regen. Der Deckel schloss sich ganz langsam und dann war er weg. Nur ein Sarg, der auf dem Standstreifen, der M6 stand. Die Hand ließ meine Schulter los, als die beiden Männer in Overalls hingingen und in aller Ruhe die Kette wieder um den Sarg wickelten. Ich spürte einen plötzlichen Ausbruch von Wut und griff nach meinem Schlagstock. Ich stürzte mich auf sie, aber der, der mir am nächsten stand, war schneller, als ich es für möglich gehalten hätte. Seine Faust schlug wie eine Kanonenkugel gegen meine Brust und ich spürte, wie ein paar Rippen brachen. Ich sackte zu Boden und blieb einfach liegen, während Tom und die beiden Männer den Sarg wieder verschlossen und in den Lieferwagen luden und davonfuhren. Ich habe Isaac Masters nie wieder gesehen. Als ich den Vorfall gemeldet habe, hatte ich erwartet, dass es eine Fahndung, eine Untersuchung, irgendeine Art von Gerechtigkeit geben würde. Es war ja nicht so, dass wir nicht eine Menge Hinweise hatten. Stattdessen wurde mir ein Formular ausgehändigt, das ich nicht kannte. Ich sollte es unterschreiben und dann wurde ich nach London versetzt. Seitdem gab es eine Spukgeschichte nach der anderen.
Okay, ich danke dir. Ist alles in Ordnung?
Nein! Ich habe diese Geschichte noch niemandem erzählt, außer meinem alten Hauptkommissar.
Ich bin nicht sicher, ob ich...
Ich sollte gehen.
Ja, natürlich. Ich begleite dich hinaus. Da ist noch eine Sache. Ich wollte bei Sera fragen, aber vielleicht weißt du ja auch...
Ich bin hier fertig!
Oh ja, ja, es ist nur... Weißt du das über Vampire?
Ja, schon.
Oh, ja, also, es ist nur, dass...
Vor einiger Zeit gab es ein paar Probleme. Unregelmäßigkeiten bei der Verhaftung in einigen vermissten Fällen. Verdächtige wurden ohne ordnungsgemäßes Verhör freigelassen. Die Aufzeichnungen der Verhöre zeigten, dass die Betroffenen kein Wort gesagt haben, aber die Beamten, die die Verhöre durchgeführt haben, ließen sie trotzdem gehen. Ich kenne die Details nicht, aber jetzt gibt es eine neue Verfahrensweise.
Und die wäre?
Fälle, die bestimmten Parametern entsprechen, müssen von einem zweiten Beamten außerhalb des Raumes per Video überwacht werden. In dem besonderen Fall, dass der Verdächtige nichts sagt, der vernehmende Beamte aber so tut, als hätte er etwas gesagt, wird er sofort aus dem Raum entfernt. Und dann rufen sie mich an.
Nur dich.
Es gibt noch ein paar andere, die das machen, aber ich bin für etwa ein Dutzend Reviere zuständig. Ich fessle den Verdächtigen Hände und Beine, fahre sie mitten in den Epping Forest und verbrenne sie zu Asche. Es ist nie genügend üblich, um ein Problem darzustellen. Ich weiß nicht, ob es wirklich Vampire sind, aber so nennen wir sie zumindest.
Großer Gott, wie viele haben sie... Wie viele hast du denn schon erledigt?
5 in den letzten 9 Jahren.
Ich verstehe.
Erzähl es ja nicht, passierbar. Sie weiß nichts von diesem Verfahren. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es verstehen würde, aber sie ist für diese Art von Arbeit einfach nicht gemacht.
Natürlich, ich werde nicht...
Kein Wort! Kapiert? Ich war nie hier. Wenn sie dir noch mehr Kassetten bringen will, ist das ihre Sache. Aber diesen Besuch behältst du für dich. Kapiert?
Natürlich.
Gut.
Nachtrag. Das war ein interessantes Gespräch. Wie es scheint, sind wir mit den unheimlichen Särgen noch nicht fertig. Der Inhalt war, gelinde gesagt, überraschend, gibt aber keinen wirklichen Aufschluss über seine Herkunft, seinen Zweck oder gar seine Beziehung zu Breaken und Hope. Sind sie einfach nur Kuriere? Wächter? Geiseln? Wenigstens habe ich jetzt die Bestätigung, dass die Vampire, die Trevor Herbert beschrieben hat, nicht nur Hirngespinst eines drogensüchtigen Mannes sind. Ich sollte wahrscheinlich nicht allzu erfreut sein, wenn ich entdecke, dass es noch gewalttätigere Jäger gibt, die uns durch die Nacht verfolgen. Aber so ist es eben. Ich muss zugeben, dass mich Basiras wahre Beweggründe ein wenig verletzt haben. Aber ich nehme an, das ist kaum überraschend. Ich war in den letzten Monaten nicht gerade stabil. Wie auch immer. Ich werde es ihr gegenüber nicht erwähnen. Ich meine,
Selbst wenn ich nicht wirklich Angst vor Detective Tonner hätte, würde eine solche Enthüllung unserer Beziehung nur schaden. Und ich brauche diese Kassetten. Ich kann es mir nicht leisten, dass Gertrudes Zeit am Institut wieder in der Versenkung verschwindet. Ich werde die Kassette, die ich bekommen habe, überprüfen und dann warten, bis ich von Basera höre. Oder vielleicht sollte ich versuchen, Kontakt aufzunehmen. Ich hätte mir wirklich eine Nummer oder so besorgen sollen. Nun, das ist ein Thema für später. Ich muss nach Hause gehen, versuchen etwas zu schlafen. Ich wünschte nur, es würde nicht regnen. Ende des Nachtrags.
Das Magnus-Archiv ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.